Hier ist Christian Korse und das ist The Passenger. Was muss passieren, damit aus Mobilitätskonzepten Mobilitätspraxis wird? Wann werden nachhaltige Narrative gelebter Alltag? Und wie holt man alle Stakeholder bei Projekten an Bord? Die gar nicht trivialen Antworten kennen Sina Selzer und Annika Schröder. Los geht's! Hallo Annika, hallo Sina, ich freue mich sehr, dass ihr bei mir im Podcast seid.
Hallo Christian.
Ja, hallo.
Wir wollen uns unterhalten über das Thema Mobilitätskonzepte in bestehenden oder auch neuen Siedlungen, beziehungsweise stark den Fokus drauf legen, wie kriegt man es eigentlich hin, dass so ein Mobilitätskonzept von Anfang an so geplant wird, dass es am Ende auch funktioniert und was bedeutet das für die Leute, die das überhaupt planen müssen. Konkret steht im Mittelpunkt die Lincoln-Siedlung, das ist eine ehemalige Wohnsiedlung von US-Angehörigen in Darmstadt, die eben schon lange umgebaut wird, wo es eben so ein Mobilitätskonzept gibt. Und was eben auch sehr stark beforscht wurde, wo ihr beteiligt wart. Und das aktuelle Forschungsprojekt, wenn ich mich richtig erinnere, heißt NAMOLI, nachhaltige Mobilität in Lincoln. Darüber werden wir uns noch unterhalten. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, stellt euch doch mal bitte kurz vor und einmal, was genau eure Rolle im Zusammenhang dieses Forschungsprojekts ist.
Ja, danke Christian für die Einladung zum Podcast. Wir freuen uns, heute hier zu sein und das Projekt NAMOLI und die Projekthistorie und die Zusammenarbeit im Blick auf die Lincoln-Siedlung vorstellen zu können. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Humangeografie an der Goethe-Universität in Frankfurt und beschäftige mich seit nun mehr als 5 Jahren mit der Lincoln-Siedlung. Ich habe meine Dissertation zum Thema der Lincoln-Siedlung angefertigt und bin der Frage nachgegangen, in welchem Verhältnis steht denn die Planungsvision autoreduzierter Quartiere mit der gelebten Mobilitätspraxis in der Lincoln-Siedlung?
Annika, zu dir.
Ich bin vom Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung in Dortmund. Und wir sind jetzt seit über 3 Jahren auch Teil des Projektes NAMOLI. Und parallel dazu bin ich auch externe Doktorandin am Institut für Humangeografie in Frankfurt. Schreibe auch meine Doktorarbeit zur Lincoln-Siedlung, unter anderem auf jeden Fall zum Thema autoreduzierte Quartiersentwicklung. Und im Rahmen dessen ist bei uns vor allen Dingen der Fokus darauf, wie wird denn so ein Mobilitätskonzept überhaupt entwickelt, geplant und umgesetzt? Also bei uns geht es um die planenden Perspektive, weil an der Entwicklung so eines quartiersbezogenen Mobilitätskonzeptes sind natürlich sehr viele verschiedene AkteurInnen beteiligt, natürlich aus der Stadtverwaltung, aber auch Wohnungsunternehmen, InvestorInnen oder auch Mobilitätsdienstleister. Und für die alle ist im Endeffekt ja die Entwicklung eines solchen nachhaltigen Mobilitätskonzeptes auch neu. Und ich würde aber eben sagen, es ist ganz besonders wichtig, auf diese Planungsperspektive zu schauen, weil ja die Planenden legen eben die Grundlage dafür, wie die Zukunft der Mobilität aussehen wird. Und das war oder ist immer noch der Fokus vom ELS und von mir auch in meiner Doktorarbeit, das genauer zu untersuchen, wie sind da die Zusammenhänge, wie laufen die Prozesse ab, wer hat da welche Rolle und vor allen Dingen auch, wer vertritt da welche Überzeugung.
Lass uns das gerne gleich mal im Detail anschauen. Vorweg würde ich gerne einmal von euch erfahren, wie genau sieht dieses Verkehrs- oder Mobilitätskonzept in der Lincoln-Siedlung eigentlich aus, dass man mal so ein bisschen, wer eben nicht so tief in der Materie steckt, auch versteht, wie umfassend tatsächlich dann so ein Mobilitätskonzept ist und welche Auswirkungen das konkret dann hat auf den Alltag der Bewohnenden.
Ja, also wir haben das so ein bisschen eingeteilt in 4 Säulen, könnte man sagen, eines Mobilitätskonzeptes. Die erste Säule ist Infrastrukturausbau. Also in dieser Siedlung es gab in der Nähe schon eine bestehende Straßenbahnhaltestelle, das ist natürlich sehr praktisch, die genutzt werden kann von den Bewohnern, aber es wurde auch noch eine zusätzliche Straßenbahnhaltestelle eingerichtet, sodass jetzt 2 in der Nähe liegende Haltepunkte vom ÖPNV sind. Das Fuß- und Radwegenetz wurde ausgebaut. Es gibt einen sehr großen Stellplatzschlüssel für Fahrradabstellanlagen. Also in den Gebäuden jeweils sind sehr viele Fahrradabstellplätze sehr qualitativ auch ausgestaltet. Und es gibt verkehrsberuhigte Bereiche. Das heißt, es ist zum Teil auch der Zugang für den Kfz-Verkehr beschränkt. Dann gibt es die 2. Säule, das ist das Parkraummanagement. Da ist das Besondere, dass Parken und Wohnen entkoppelt wird. Also üblicherweise werden oft Wohnungen mit Stellplätzen vermietet und auch zusammen hergestellt. Und hier ist es aber so, dass nicht zu jeder Wohnung ein Stellplatz gehört. Also jetzt fachsprachlich ist es so, dass der Stellplatzschlüssel da 0,65 ist. Das heißt also weniger als ein Stellplatz pro Wohneinheit. Insofern, wir sprechen hier von einem reduzierten Stellplatzschlüssel und das ist schon etwas Besonderes. Und das noch Besonderere ist, dass die Stellplätze, die vorhanden sind, sozusagen nach einem bestimmten Verfahren an die Bewohner vergeben werden, nach sozialen Kriterien nämlich. Es gibt ein Stellplatzvergabesystem. Das heißt also, es kann nicht einfach jeder die Stellplätze nutzen, wie er möchte. Oder es gibt auch kein First Come, First Serve, sondern das ist ein geregelter Ablauf. Und zusätzlich jetzt sozusagen dritte und vierte Säule, würde ich es nennen, gibt es das Mobilitätsmanagement und noch ein Finanzierungskonzept. Das Mobilitätsmanagement beinhaltet eben alternative Mobilitätsangebote wie Carsharing oder auch Bikesharing und Lastenradsharing. Und das Finanzierungskonzept besteht daraus, dass aus den Stellplatzeinnahmen, die generiert werden, alternative Mobilitätsangebote und auch das Mobilitätsmanagement im Sinne einer Mobilitätsberatung finanziert werden. Also das sind so die Besonderheiten und Kernbausteine dieses Mobilitätskonzepts.
Kurze Nachfrage dazu nochmal, weil das fand ich eben auch bei der Durchsicht der Dokumentation total interessant. Also diesen Ansatz zu sagen, also wirklich ja sehr, sehr wenige Stellplätze zu haben dafür, dass ja ein Quartier ist, das, gut, es liegt jetzt relativ zentral, aber jetzt auch nicht so nah, dass alles fußläufig erreichbar ist. Und dieses Modell, vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, wie diese Stellplätze genau vergeben werden, weil, wenn ich das richtig erinnere, spielen ja da die Anwohnenden auch eine zentrale Rolle. Also das ist sozusagen ja schon fast so ein partizipativer Ansatz, nachdem dann diese Plätze vergeben werden.
Jein, würde ich sagen. Okay. Also es ist partizipativ, aber also diese Stellplatzvergabe folgt der Stellplatzvergabeordnung, so heißt das. Und da gibt es einen Mobilitätsbeirat in der Lincoln-Siedlung. Und der besteht tatsächlich aus den EigentümerInnen, also nicht aus den Bewohnenden, sondern den EigentümerInnen der einzelnen Gebäude und der Stadt Darmstadt und dem Mobilitätsanbieter da, der HEAG Mobilio. Und da zusammen wird tatsächlich insofern partizipativ und demokratisch entschieden, wie diese Stellplatzvergabe ablaufen soll. Also da wird sich verständigt auf verschiedene Kriterien. Zum Beispiel mobilitätseingeschränkte Personen haben dann ein höheres Anrecht darauf, einen zum Beispiel relativ wohnungsnahen Stellplatz zu bekommen. Okay. Also insofern ist in diesem Mobilitätsberat sind die BewohnerInnen nicht direkt involviert, aber es gibt tatsächlich sehr viele weitere Formate, die umgesetzt werden, um auch die Bevölkerung einzubeziehen. Oder es kommt auch aus der Bewohnerschaft heraus selbst, die Initiative, sich da zu engagieren.
Und vielleicht noch als Ergänzung, weil du meintest, dass es nach einer sehr drastischen Reduzierung des Stellplatzschlüssels klingt. Ich meine mich zu erinnern, dass diese Zahl von 0,65 nicht aus dem Himmel gegriffen wurde, sondern dass sich durchaus an dem Durchschnitt des Darmstädter Stellplatzschlüssels orientiert. Und von daher jetzt erstmal nach einer Besonderheit klingt und nach einer Reduzierung, aber im Vergleich auf Darmstadt schauend, auch dem Durchschnitt entspricht.
Okay.
Sagen wir mal, dem durchschnittlichen PKW-Besitz in Darmstadt. Also das haben uns auch die im Interview, die Personen, die da zuständig waren, gesagt, dass sie da vorher eben sehr genau untersucht haben, wie ist der durchschnittliche PKW-Besitz und dann so festgelegt haben. Aber vorher war der Stellplatzschlüssel in Darmstadt allgemein schon bei 1,2. Also insofern reduziert von dem sehr hohen Niveau vorher, oder?
Also, okay, das heißt
muss man ja gar nicht werten, also von dem Niveau vorher.
Im Grunde kann man sagen, also die zunehmende Autofokussierung, die so stattgefunden hat im Rahmen von Neubauprojekten, wurde sozusagen einfach zurückgedreht und auf so ein gesamtstädtisches Niveau reduziert. Okay, ist natürlich ein total wichtiger Teilaspekt, weil es am Ende ja bedeutet, dass eben Menschen, die irgendwo neu hinziehen, andere Bedingungen vorfinden, als sie die vorfinden würden, weil es, wenn sie in eine andere Siedlung gezogen wären. Die Effekte kommen wir noch zu. Jetzt würde ich gerne einmal erfahren oder von euch erfahren, warum ist das überhaupt so ein, oder wie genau wird dieses Projekt überhaupt beforscht und was ist denn so die Historie? Wie kam das zustande, dass es da eben so, diese Bewohnenden dort so zu Versuchskaninchen wurden für Mobilitätsforschende?
Also die Zusammenarbeit mit der Stadt Darmstadt und der Goethe-Universität startete 2017 vom BMBF, also Bundesministerium für Bildung und Forschung, geförderten Projektquartier Mobil und hatte die Idee, in Kombination mit einem Bestandsquartier in Frankfurt Dynamiken und Stabilitäten oder Dynamiken und Persistenzen in Quartiersentwicklungen und deren Auswirkungen auf Mobilitätsveränderungen zu untersuchen. Und ein Fallbeispiel damals war schon die Lincoln-Siedlung und so startete quasi die Zusammenarbeit. Im weiteren Verlauf und dann vor circa 5 Jahren Start mit dem Forschungsprojekt NAMOLI, ebenfalls vom BMBF gefördert, liegt nun oder lag quasi von Beginn an der Fokus darauf, genauer herauszufinden und die Implementierung dieses Mobilitätskonzeptes zu begleiten, die Umsetzung zu evaluieren und auch weiterzuentwickeln. Und jetzt im weiteren Verlauf, wir befinden uns jetzt in der 3. Förderphase, die bis nächstes Jahr noch laufen wird, stärker den Blick drauf zu weiten und zu fragen, was waren jetzt Key Messages, also Lessons Learned aus der Lincoln-Siedlung, wie man ein autoreduziertes Mobilitätskonzept entwickelt, plant und dann auch umsetzt und wie lässt sich das auf andere Quartierskontexte, also auf andere Städte übertragen, welche Hemmnisse haben wir festgestellt und wie können Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, transferiert werden?
Das würde ich mir gerne noch kurz aufheben und einmal noch drüber sprechen, über die Planenden, die da überhaupt tätig sind. Weil also meine Annahme im Vorfeld wäre halt natürlich gewesen, da ist jemand, der sagt, okay, wir wollen ein neues Quartier bauen oder wollen eben so eine Konversationsfläche ist ja, glaube ich, oder Konversationssiedlung ist, glaube ich, der Begriff, uns nehmen und die halt umgestalten zu einem Wohnen, ja, einem, sagen wir mal, mit einem progressiven Mindset da das Quartier der Zukunft bauen, jetzt mal so ein bisschen blumig formuliert und suche mir dann auch das entsprechende Planungsbüro, das da qualifiziert ist. Deswegen würde ich jetzt gern verstehen, warum ist das so zentral gewesen für euch, eben diese Perspektive der Planenden so stark sich anzugucken? Weil ich hätte jetzt gedacht, naja, ist ja im Vorfeld klar, weil das sind ja bestimmte Leute, die das planen. Oder verstehe ich das einfach nicht richtig, Annika?
Vielleicht zum Begriff Planende oder planende AkteurInnen, den haben wir so ein bisschen weitergefasst, weil gerade bei so einer Quartiersentwicklung sind ja sehr verschiedene Akteure beteiligt. Also da ist natürlich die Stadtverwaltung beteiligt, die Siedlungsentwicklung halt hoheitlich betreibt und mit einem Bebauungsplan und so weiter das umsetzen muss. Aber wir haben natürlich viele weitere Beteiligte, klar, beratende Planungsbüros, aber auch die Wohnungsunternehmen oder später dann InvestorInnen, die Grundstücke kaufen, dann natürlich auch Wohnungsunternehmen, die das Ganze dann betreiben, also die langfristig ja auch mit diesem Mobilitätskonzept zu tun haben. Dann auch Mobilitätsdienstleister, die involviert sind. Das heißt also, wir haben wirklich eine Vielzahl von AkteurInnen, die nicht unbedingt der gleichen Überzeugung sind, dass die Entwicklung eines solchen autoreduzierten Quartiers gut ist. Also wir konnten tatsächlich im Rahmen unserer Forschung herausfinden, dass da ja sehr unterschiedliche Überzeugungen aufeinandertreffen. Man kann jetzt so relativ pauschalisiert sagen, autoreduzierte Überzeugungen oder eben Akteure, die überzeugt sind davon, dass die Mobilität in Zukunft anders und zwar nachhaltig gestaltet werden muss. Und dann eben auch AkteurInnen, die der Überzeugung sind, dass man eben die Mobilität nicht weiter verändern muss und den Autofokus sozusagen behalten kann.
Ja. Jetzt in dem konkreten Fall, wie sind da so die Rollen verteilt?
Ja, also jetzt am Beispiel der Lincoln-Siedlung konnten wir feststellen, dass aus der Stadtverwaltung selbst, also die PlanerInnen tatsächlich aus dem Mobilitätsamt, dass die sehr stark davon überzeugt waren, dass nachhaltige Mobilität das Mittel der Wahl ist und dass man dafür eben ein besonderes Konzept braucht. Und auf der anderen Seite ein Beispiel ist, und das zeigt sich nicht nur in der Lincoln-Siedlung, da gibt es auch Forschung in anderen Bereichen zu, dass zum Beispiel Wohnungsunternehmen sich damit sehr schwer tun. Also da ist ein konkretes Beispiel, dass diese Vorstellung davon, dass nicht zu jeder Wohnung ein Stellplatz automatisch dazugehört, dass das für die was Neues war und etwas, wo sie erstmal sehr ablehnend reagiert haben, weil sie eben angenommen haben, dass sie die Wohnungen nicht vermarkten können und dadurch eben vor allen Dingen auch finanzielle Nachteile haben. Jetzt letztlich hat sich herausgestellt, dass das nicht so ist. Also die Stadtverwaltung ist da relativ hartnäckig geblieben, hat das Mobilitätskonzept auch sehr stark rechtlich institutionalisiert und insofern auch viele Akteure ein bisschen gezwungen, da mitzugehen und immer wieder auch sehr klar erklärt und transparent gemacht, was das Ziel ist und wie das funktionieren soll. Und letztlich funktioniert es. Das Konzept und unter anderem die Wohnungsunternehmen sind mittlerweile auch sozusagen davon überzeugt, dass es gut ist. Also das habe ich in verschiedenen Interviews gehört, dass es da wirklich zu so einem Überzeugungswandel sozusagen gekommen ist.
Jetzt beforschst du ja auch andere Projekte. Also ist das so eine Rollenverteilung, die sich überall genauso findet? Oder gibt es da auch Unterschiede, je nach Ort, mit dem man sich befasst?
Also es gibt sicherlich Unterschiede, aber es gibt auch Muster, die sich da abzeichnen. Dass also wirklich tatsächlich aus dem Bereich der Wohnungsindustrie ja, da Vorbehalte herrschen oder herrschten. Es zeigt sich da eben einen Wandel, dass gerade auch dieser reduzierte Stellplatzschlüssel ja auch ein Vorteil sein kann, weil man natürlich Kosten sparen kann, wenn man nicht so viele Stellplätze herstellen muss. Insofern ist das, glaube ich, ein Punkt, wo viele realisieren, dass das ein Konzept ist, was eigentlich für alle viele Vorteile bietet. Und das ist, glaube ich, ein Muster, was sich eben in vielen Städten zeigt. Aber im Detail kommt es tatsächlich sehr stark darauf an, mit welchen Akteuren habe ich zu tun, weil es ist natürlich schon ein Unterschied, ob ich es mit einem städtischen Wohnungsunternehmen zum Beispiel zu tun habe oder auch sehr vielen verschiedenen privaten Investoren. Und insofern ist es, glaube ich, da tatsächlich sehr wichtig, wenn man solche quartiersbezogenen Mobilitätskonzepte plant, dass man sich da die Bedingungen vor Ort anschaut. Also welche Akteure habe ich, welche Überzeugungen haben die und wie kann ich da vielleicht zu einem am Ende wahrscheinlich einen Kompromiss kommen, aber doch alle mit ins Boot holen.
Und wenn wir jetzt drüber sprechen, also du hast es ja selbst gesagt, also da kam schon so ein bisschen sanfter Druck von oben, das jetzt auch so umzusetzen, wie man sich das vorstellt. Also sprich, eine Infrastruktur zu schaffen, die darauf ausgelegt ist, das Verhalten der Bewohnenden auch zu prägen. Jetzt hat man natürlich eben dann automatisch auch den Vergleich. Das ist ja auch Kern der ganzen Untersuchung, die ihr da gerade macht, Sina. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erläutern, was jetzt so die Erkenntnisse sind aus dieser NAMOLI-Studie, also was habt ihr da wirklich beobachten können innerstädtischen Vergleich, wie sich das Verhalten oder die Mobilitätsgewohnheiten, sage ich mal, der Bewohner in der Ninkeln-Siedlung unterscheiden?
Also wir führen jetzt gerade aktuell die vierte Erhebungswelle bereits durch und können deshalb auch einen langfristigen Blick darauf werfen, wie sich die Mobilität in der Ninkeln-Siedlung verändert hat. Seit der dritten Befragung führen wir auch eine Vergleichsstudie in anderen Darmstädter Quartieren durch, um Wohnumzügler, Wohnumzüglerinnen, die in andere Darmstädter Quartiere gezogen sind, in ihrem Verhalten ebenfalls untersuchen zu können, die eben nicht in eine autoreduzierte Wohnumgebung gezogen sind. Und was sich auf jeden Fall feststellen lässt, dass wir sowohl über die Jahre hinweg, also seit der Befragung 2020 bis jetzt zu der Befragung 2023 sehen, dass sich der PKW-Besitz und die PKW-Nutzung in der Ninkeln-Siedlung deutlich reduziert hat im Vergleich zum vorherigen Wohnort. Und gleichzeitig zeigt sich jetzt in diesem Vergleich zu den anderen Wohnumzüglerinnen, dass sich auch da die Ninkeln-Siedlung dahingegen unterscheidet, dass eben die Ninkeln-Bewohnenden weniger mit dem Auto unterwegs sind und stattdessen mehr die alternativen Mobilitätsangebote nutzen. Also zusammengefasst kann man sagen, dass das Mobilitätskonzept greift, eine Veränderung unterstützt und aber auch gleichzeitig nochmal, finde ich, den wichtigen Aspekt, sie unterstützt nicht nur eine Veränderung, sondern sie stabilisiert auch nachhaltiges Mobilitätsverhalten. Also wir können viele Bewohnende feststellen, die schon mit einer gewissen autofreien Orientierung oder Einstellung ins Quartier gezogen sind und die dann aber auch Gegebenheiten vorfinden, die dieses Verhalten sehr stabilisiert und die Bewohner deshalb auch sehr zufrieden sind mit den Angeboten, die sie vorfinden.
Jetzt ist ja das eben, dieses Label autoreduziertes Quartier, zeigt ja erstmal schon auch sehr den Fokus in unserem Diskurs, dass man irgendwie sagt, okay, es ist halt nicht ein fahrradfreundliches Quartier, sondern eher ein autoreduziertes. Aber welche Rolle spielte das jetzt auch tatsächlich bei der Vermarktung? Könnt ihr was darüber sagen? Also weil du eben gerade selbst gesagt hast, da kamen natürlich Leute hin, die schon so eine gewisse Einstellung mitgebracht haben. Ist das so eine Karte, die dann auch irgendwann sehr stark als Trumpf gespielt wurde? Also um einfach dann natürlich auch schon im Vorfeld schon so ein bisschen den Versuch zu machen, da eben die Leute hinzuholen, damit das dann auch funktioniert?
Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass das von der Stadt Darmstadt in der Vermarktung der Wohnungen auch versucht wurde, frühzeitig zu platzieren. Also neue Gebäude wurden errichtet, Wohnungen wurden frei, es gab Vermarktungsmessen und da wurde quasi gezielt darauf geachtet, dass bei der Vermarktung der Wohnungen auch von dem Mobilitätskonzept und da auch immer mit dem Versuch drauf, eben nicht nur diese Autoreduzierung hervorzuheben, sondern es wurde auch häufiger mal davon gesprochen, dass die Ninkeln-Siedlung ein mobilitätsstarkes Quartier sein wird. Also wirklich ja, in der Kommunikation eben auch deutlich zu machen, was es für einen Gewinn bringen wird, in der Lincoln-Siedlung zu leben. Diese Vermarktung, ich glaube, da kann man schon sagen, dass das im Prozess und auch durch die intensivere Zusammenarbeit der Akteure, also der Stadt und der Wohnungsbauunternehmen oder Investoren, aber auch wachsen musste. Also dass es zu Beginn vielleicht schon auch noch so ein bisschen die Herausforderung war, diese Kommunikation von allen so, diese klare Linie zu führen und jetzt, glaube ich, nochmal deutlich besser funktioniert, als das vielleicht noch zu Beginn war.
Werbung. Die Mobilitätswende ist keine Solonummer. Sie gelingt nur, wenn alle relevanten Akteure mit am Tisch sitzen, und zwar frühzeitig. Politik, Verkehrsverbünde, Mobilitätsanbieter, Technologielieferanten, NGOs, lokale Anwohner und viele mehr. Denn Mobilität betrifft alle und damit auch unterschiedlichste Interessen, Ziele und Realitäten. Aber wie bringt man diese Vielfalt zusammen? Indem man die Realitäten der Beteiligten wirklich versteht und den Dialog strukturiert führt. Und genau hier kommt unser Partner Moving Futures ins Spiel. Das Team von Moving Futures hat nicht nur die strategischen Werkzeuge dafür, sondern auch die praktische Erfahrung. Zum Beispiel bei der erfolgreichen Mitteleinwerbung und Umsetzung des Projekts Smile24, das Ende 2024 mit dem Deutschen Mobilitätspreis ausgezeichnet wurde. Oder bei der Beratung, Konzeption und Umsetzung großer On-Demand-Verkehre. Moving Futures weiß, wie man Komplexität handhabbar macht, weil die KollegInnen es selbst in der Praxis getan haben. Und sie glauben dabei an eines ganz besonders. Veränderung entsteht nicht mit Scheuklappenblick auf die Lösung allein, sondern durch gelingende Aushandlungsprozesse. Wenn du also gerade vor der Frage stehst, wie du all die relevanten Stakeholder frühzeitig einbinden, Interessen moderieren und gemeinsam tragfähige Mobilitätslösungen entwickeln kannst, dann ist Moving Futures dein strategischer Sparringspartner. Mehr Infos gibt es auf movingfutures.de oder direkt im Gespräch. Werbung Ende.
Weil du auch so ein bisschen danach gefragt hattest, naja, ziehen dann da Leute hin, die ohnehin schon so einen Lebensstil haben. Also das ist tatsächlich in der Lincoln-Siedlung nicht so wie vielleicht im Vergleich, also wie oft als Vergleich herangezogene Quartiere wie Freiburg-Vauban oder so oder Münster-Weißenburg-Siedlung, wo zum Teil so ein bisschen unterstellt wurde, oder Köln-Stellberg 60 unterstellt würde, dass da ein Öko-Klientel hinzieht. Und das ist in der Lincoln-Siedlung tatsächlich nicht erkennbar, weil da ist auch ein relativ hoher Anteil geförderter Wohnungsbau. Also der Eindruck darf eigentlich nicht entstehen, dass das jetzt ein Viertel ist, nur für Leute, die ohnehin schon so leben.
Okay. Annika, wie ist das in anderen Siedlungen? Also vor allen Dingen, was mich jetzt natürlich interessieren würde, ist, habt ihr euch auch mal mit Siedlungen befasst, wo im Grunde dann im Nachhinein, also wo einfach schon Leute gelebt haben und dann so ein Mobilitätskonzept auch draufgestülpt wurde? Oder ging es immer um neu erschlossene Gebiete?
Tatsächlich geht es bei uns im Forschungsprojekt nur um Neubauquartiere, also die wir uns als Fallstudien angucken, in sehr unterschiedlichen, sage ich mal, raumstrukturellen Zusammenhängen. Also wir haben auch Untersuchungen gemacht in Köln und in Bielefeld, wo sich die Städte ja schon mal sehr unterscheiden im Vergleich zu Darmstadt und auch die Lage der Quartiere. Was wir aber jetzt im aktuellen Forschungsprojekt machen wollen, ist, zu schauen, inwiefern gibt es denn vielleicht rechtliche Regelungen, wenn jetzt Einzelvorhaben, also innerhalb von Städten kleinere Bauvorhaben durchgeführt werden. Wie kann man denn da auch vielleicht die Investoren dazu bringen, dass sie ein nachhaltiges Mobilitätskonzept umsetzen? Das heißt, insofern in den Bestand reingehen, es ist nicht ein Bestand, wo schon Menschen wohnen, aber kleinere Vorhaben und nicht solche großen zusammenhängenden Quartiersentwicklungen. Aber unser Fokus ist jetzt auf dem Bereich Neubauvorhaben, wenngleich wir natürlich auch davon ableiten wollen, inwiefern vielleicht bestimmte Instrumente auch in Bestandsquartieren zum Einsatz kommen können. Aber man muss natürlich sagen, dass die Möglichkeiten, das von vornherein aufzuziehen und sehr integriert zu betrachten, erstmal etwas einfacher sind bei einem Neubauquartier.
Klar, das liegt natürlich auf der Hand, dass es einfacher ist, da wo noch niemand ist. Im Grunde, da muss man ja kein Verhalten ändern von den Leuten oder keine Gewohnheiten ändern. Wir wollen auch dabei bleiben. Ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen zu den Ergebnissen kommen, die ihr habt. Also um bei den Planenden mal zu bleiben, was sind jetzt so eure Schlüsse, die ihr jetzt daraus gezogen habt, wie man solche Prozesse ja vereinfachen kann. Also wie man da hinkommen kann, dass man jetzt einfach nicht jedes Mal den Widerstand, nicht jedes Mal die Vorurteile überwinden muss, dass ja dann keiner die Wohnung mieten wird. Gut, ich glaube, das ist in der aktuellen Situation eh nicht die große Sorge, zumindest in größeren Städten, aber trotzdem, dass man dieses, ich nenne es jetzt mal etwas despektierlich bewusst, dass man das alte Denken möglicherweise schon im Vorfeld abräumen kann, um einfach diese Prozesse ja, am Ende auch zu beschleunigen.
Ja, also ich glaube, abstellen kann man das nicht, das alte Denken. Man muss sich dessen bewusst sein, dass es das gibt. Also man muss sich dessen bewusst sein, dass es Akteure gibt, die unterschiedliche Überzeugungen haben. Also das ist auf jeden Fall eine klare Erkenntnis. Und was wir aber aus der Untersuchung jetzt im Prozess der Entwicklung der Lincoln-Siedlung rausziehen können, ist, dass es dort extrem geholfen hat, dass diese Überzeugung davon, dass das Quartier anders und zwar eben autoreduziert oder eben mit einem nachhaltigen Mobilitätskonzept umgesetzt werden soll, dass man die von vornherein sehr klar kommuniziert hat. Und man hat das nicht getan, ohne es zu begründen. Also ich glaube, das ist ein großer Vorteil, von vornherein eine Erklärung dafür zu geben, warum man dieses Quartier jetzt in diesem Sinne entwickelt. Und ich glaube, das können sehr unterschiedliche Gründe sein. In Darmstadt war die Argumentationslinie, dass ein Verkehrsgutachten ergeben hat, dass das umliegende Verkehrs- oder das Straßennetz den zusätzlichen Autoverkehr, den die zukünftigen Bewohnenden erzeugen würden, nicht aushalten kann. Mhm. So, und das ist auch eine Argumentationslinie, die gibt es auch in anderen Städten, weil diese Verkehrsgutachten sind Voraussetzungen, um solche neuen Quartiere zu entwickeln. Das ist eine Möglichkeit, das zu tun, mit einem ziemlich technischen Argument da eigentlich zu kommen und das immer wieder zu nennen und zu sagen, das ist unsere Basis und deshalb müssen wir das Quartier so entwickeln, dass die zukünftigen BewohnerInnen nachhaltig mobil sind.
Der Vorteil, in Anführungsstrichen, der da drin steckt, ist natürlich, dass es jetzt auch kein Argument, das sonst oder das inzwischen oft als ideologisch geframed wird, also dass man einfach sagt, so ja, fürs Klima müssen wir das jetzt so bauen, sondern dass man sagt, okay, einfach für die umliegenden Bewohnenden würden halt große Nachteile entstehen, die man nur so vermeiden kann, finde ich auf jeden Fall nachvollziehbar und auch clever.
Genau, und dann ist eben ein Punkt, weil du sagst, wie kann man das sozusagen von vornherein ausräumen, dass da Widerstände kommen. Wie gesagt, ich glaube, das kann man nicht ausräumen, sondern es würde dann in einem zweiten Schritt darum gehen, zu sagen, man muss das aushandeln. Man muss aushandeln, wie genau können wir dieses Mobilitätskonzept umsetzen. Und das wird mit einem gewissen rechtlichen Druck zum Beispiel einfach verbunden sein müssen. Also bei der Lincoln-Siedlung wurde eben schon im städtebaulichen oder im Bebauungsplan und auch im städtebaulichen Vertrag festgelegt, dass es dieses Mobilitätskonzept gibt und auch welche Maßnahmen damit verbunden sind und wer da auch welche Aufgaben später zu erfüllen hat. Also es wurde ziemlich klar geregelt und tatsächlich dann eben auch rechtlich fixiert. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, weil ich habe das eben aus den Interviews herausziehen können, dass ansonsten wirklich die Gefahr sehr groß ist, dass das Konzept immer wieder in Frage gestellt wird und immer wieder neu ausgehandelt wird. Und es wäre ja gut, wenn es zumindest einmal eine Grundlage gibt, auf der man dann agieren kann. Und ich glaube, das ist sehr entscheidend, dass man diese Überzeugung, die da vorherrscht, dann eben überträgt in solche rechtlichen Instrumente. Und dann mit dieser, wir haben es immer so einer Persistenz von Überzeugungen genannt, eben umgehen muss und darauf reagieren muss. Aber ich hatte es eben auch schon mal einmal angedeutet, wir konnten jetzt im Fall der Lincoln-Siedlung ja auch herausstellen, dass es auch zu so einem Überzeugungswandel kommen kann. Also wenn man da mit einem gewissen Druck dranbleibt und so ein nachhaltiges Mobilitätskonzept umsetzt, dann kann es eben auch dazu führen, dass verschiedene Akteure plötzlich feststellen, im Doing sozusagen feststellen, ah ja, das funktioniert ja, wir können da wunderbar mit leben. Und ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnis.
Ja, zu diesem rechtlichen Rahmen, den man da irgendwie drum strickt, damit das Ganze irgendwie gut zusammenhält, wie individuell ist denn das für so einen einzelnen Ort? Oder anders gefragt, ist das dann auch im Grunde, dass man sagen kann, okay, da wurde jetzt ein Case geschaffen, den kann man, meinethalb zumindest innerhalb von Hessen, eigentlich Copy-Paste übernehmen für andere Projekte? Weil das sollte ja eben ein bisschen das Ziel auch sein, dass man eben diese ganzen Prozesse nicht jedes Mal von vorne bis hinten durchgeht, dass man zumindest sagen kann, okay, wir haben hier Bausteine, die können wir übernehmen, sei es was irgendwelche Schlüssel angeht, wie man Stellplätze verteilt oder so, oder eben tatsächlich diese rechtliche Grundlage, dass man einfach eben genau sagt, hier haben wir schon mal was und auf dem können dann andere auch aufbauen.
Ja, also welche Instrumente man nutzt, das kann man zum Teil schon übertragen. Also einen Bebauungsplan muss es meistens sowieso geben und so einen städtebaulichen Vertrag. Also dass man diese Instrumente nutzt, das ist etwas, was man ganz gut übertragen kann. Ich glaube, die Stellplatzanzahl, die es dann später gibt zum Beispiel und auch welche weiteren Mobilitätsangebote es geben soll und wie genau die ausgestaltet sein müssen sollen, das muss dann natürlich schon sehr konkret von Fall zu Fall entschieden werden. Aber auch da gibt es auf jeden Fall grundlegende Bausteine, sag ich mal, die überall eingesetzt werden können. Im Detail muss es dann eben entschieden werden, wie es genau funktioniert. Was so ein bisschen problematisch ist, dass natürlich gerade der Übertrag zwischen Bundesländern nicht ganz einfach ist, weil die rechtlichen Rahmenbedingungen auf Landesebene ja durchaus sehr unterschiedlich sind. Und das kann dazu führen, dass man jetzt eben die Instrumente nicht eins zu eins übersetzen kann, aber ja, dann müssen eben Alternativen oder können wahrscheinlich auch Alternativen gefunden werden, das anders zu regeln. Ja.
Wer sind denn da so eigentlich diejenigen, die solche Prozesse vorantreiben können? Oder wo sind die Foren? Also, dass man sagen kann, okay, wir haben hier dieses Projekt, wir haben das, also ihr habt das, vielleicht seid ihr das zum Beispiel eben auch selbst. Wir haben das eben beforscht, wir haben herausgefunden, das funktioniert nicht gut. Nehmt euch das mal, wenn ihr jetzt gerade anfangt, selbst über ein entsprechendes Auto oder ein mobilitätsstarkes Quartier, das nehme ich jetzt mal direkt mit, zu entwickeln.
Also vielleicht nochmal ein bisschen ausholend auf die Frage noch in Bezug auf deine vorherige Frage. Hast du mit der eigentlich genau Dinge angesprochen, die wir auch versuchen jetzt in der dritten Förderphase so Transferprodukte eben auch zu generieren, also einen Handlungsleitfaden aufzusetzen, der federführend von Städteplanung, also dem Verkehrsplanungsbüro bei uns im Projekt, durchgeführt wird. Also genau dieses How-to-Entwicklung einer autoreduzierten Siedlung und auch dann die Implementierung, also nicht nur der Plan reicht, sondern auch in der Umsetzung passiert ja einiges, was können wir daraus mitnehmen. Und das Zweite ist dann ein Rechtsgutachten, was angefertigt wird, um eben auch genau diese Fragestellung zu verfolgen, welche rechtlichen Aspekte waren möglich in Lincoln im Rahmen des hessischen Gesetzes und wie lässt sich das dann insbesondere jetzt in unserem Projektkontext nach Köln und Nordrhein-Westfalen beispielsweise übertragen.
Da wird es wahrscheinlich jetzt sehr, sehr, sehr fachspezifisch, da würde ich jetzt gar nicht tiefer einsteigen wollen. Worauf ich gerne aber nochmal kommen würde, wäre jetzt die Perspektive der Bewohnenden beziehungsweise eure Erkenntnisse darüber, was sind dann eigentlich so die effizientesten Maßnahmen gewesen, die wirkmächtigsten Maßnahmen gewesen, Menschen wirklich in ihrem Verhalten da so ein bisschen in eine andere Richtung zu stupsen. Also ich meine mich zu erinnern, dass ich auch was von finanziellen Anreizen gelesen hatte im Paper. Vielleicht kannst du, Sina, da noch ein bisschen näher drauf eingehen.
Ja, also ich glaube, ich kann jetzt keine Liste aufstellen, was jetzt die effizienteste Maßnahme war. Im Detail sind das ja schon sehr unterschiedliche und Annika hat es ja zu Beginn ausgeführt, das Mobilitätskonzept und das Management besteht ja wirklich aus sehr vielen einzelnen Bausteinen. Aber ich glaube, in der Summe ist in der Lincoln-Siedlung hervorzuheben, diese Kombination aus den sogenannten Push- und Pull-Maßnahmen der Verkehrsplanung. Also Pull-Maßnahmen auf der einen Seite Angebot zu schaffen, Angebot an verschiedenen Alternativen und die auch in einer guten Qualität herzustellen. Also beispielsweise mit dem Quartiersbezug in der Lincoln-Siedlung eine zusätzliche ÖPNV-Haltestelle zu errichten. Das brachte sehr viel Qualität in das Angebot. Und auf der anderen Seite dann die Push-Faktoren, also restriktive Maßnahmen, manchmal auch bezeichnet, also all die Aspekte, die wir besprochen haben zur PKW-Reduzierung, reduzierter Stellplatzschlüssel, Trennung von Wohnen und Parken, Bepreisung der Parkflächen. Und in der Lincoln-Siedlung, in unseren Ergebnissen würde ich sagen, können wir schon schlussfolgern, dass genau diese Kombination zur Veränderung geführt hat.
Es ist dann, also jetzt würde ich gerne, also auch vielleicht das auch so ein bisschen zum Abschluss noch einmal über eine Formulierung sprechen. Also da würde mich nochmal interessieren, wie genau ihr das mit, was genau dahinter steckt. Also weil es gab diese Opposition, die da aufgemacht wurde zwischen den gelebten Mobilitätspraktiken und dem Planungsnarrativ. Beziehungsweise die Aufgabe ist ja, das möglichst deckungsgleich zu kriegen. Also erster Teil der Frage wäre, wo ist das dann oft ein bisschen inkongruent, soweit wir das nicht eh schon besprochen haben? Und was wäre dann sozusagen am Ende das Idealszenario, das ihr jetzt einfach mal malen würdet, damit ihr jetzt auf Basis von den Erkenntnissen, die ihr gezogen oder gewonnen habt, sagt, wenn man es so angeht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass das auch wirklich funktioniert und einen Effekt hat und wenig Interessenskonflikte dann noch auszutragen sind.
das war ja quasi Kern meiner Untersuchung im Rahmen meiner Dissertation, das abzugleichen, entspricht die gelebte Praxis jetzt der Planungsvision. Und da vielleicht nochmal zusammenfassend, konnte ich in meinen qualitativen Interviews damals feststellen, dass die Planungsvision, also in Bezug auf Menschen bewegen sich mit nachhaltigen Mobilitätsangeboten verstärkt vor und weniger mit ihrem privaten Pkw. Das entsprach mehr oder weniger dieser Idealvorstellung. Mit Blick auf, wir wollen autofreies Leben fördern, also die Autoabschaffung unterstützen. Da zeigte sich verstärkt noch eine Diskrepanz zwischen Vision und Realität, auch insbesondere auf das Thema Parken. Nun war es damals so, dass auch noch nicht alle Parkmöglichkeiten geschaffen wurden, also manche Garagen gab es noch nicht. Es konnte noch viel, nicht regelkonform im öffentlichen Raum geparkt werden, aufgrund von Baustellensituationen. Mhm. Also da war quasi schon so, dass es da noch eine gewisse Diskrepanz zu erkennen war. Also so dieser Weg von, ich schaffe mein Auto ab mit dem Umzug in dieses Quartier, ist auf jeden Fall der zweite Schritt. Ja. Und ich würde nicht sagen, dass dann quasi was falsch läuft, so dass jetzt die gelebte Realität nicht der Vision entspricht, sondern es zeigt einfach nur, wie sehr oder wie komplex Mobilität ist. Also dass die Mobilität ja auch nicht an der Quartiersgrenze endet, sondern dass eben auch Maßnahmen über diese Quartiere hinaus geschaffen werden müssen. Also dass auch, also an einem Beispiel, ich erinnere mich an ein Gespräch, da hat die Person, fand es durchaus positiv, dass sie in ihrem Wohnumfeld ihr Auto nicht mehr abstellen kann oder dass da eben weniger Autos stehen, hat dann das Auto an ihrem Arbeitsort geparkt. Mhm. Das ist ja aber dann quasi nur eine Verlagerung der Flächeninanspruchnahme des einzelnen Autos. Und da würde ich quasi so eine Schlussfolgerung daraus ziehen, dass diese Maßnahme nicht nur diesen Wohnort betreffen muss, sondern dass auch quasi solche Sachen wie Einführung von einem Jobticket oder eben auch restriktivere Maßnahmen vielleicht den Pkw betreffen, dann auch an Arbeitsorten geschaffen werden müssen, um eben das große Ganze zu sehen.
Ist ja, glaube ich, immer die große Herausforderung beim Thema Mobilität, wirklich dieses an sich schon unglaublich komplexe System dann auch noch versuchen, möglichst ganzheitlich irgendwie zu steuern. Das vielleicht noch als abschließende Frage von meiner Seite, also weil das ist für mich ja eben, also planen, man kann halt wahnsinnig viele schöne Pläne machen, vor allen Dingen, wenn man dann noch die in Beton gießt, zumindest teilweise, schafft man ja Strukturen, aber die Welt dreht sich ja trotzdem weiter, wenn jetzt, keine Ahnung, was ein Deutschlandticket verändert ja schon mal auch irgendwo, zumindest von ein paar Leuten, Mobilitätsgewohnheiten. Wenn dann auf einmal die Leute die Möglichkeit haben, über Dienstrad, Leasing, billig an Lastenräder zu kommen, kann das ja ein großer Gamechanger sein für innerstädtische Mobilität. Welche Rolle spielt dann so eine, ich nenne es mal Zukunftsoffenheit eigentlich für Mobilitätskonzepte? Und wie stark ist da eingepreist, dass man die eventuell relativ zügig auch schon anpassen muss?
Also eine Zukunftsoffenheit kann auf jeden Fall nicht negativ sein. Und was jetzt, glaube ich, bisher in unserem Gespräch wahrscheinlich ein bisschen unterging, ist, dass in der Lincoln-Siedlung ja schon sehr stark auch versucht wird, partizipativ zu arbeiten. Also wirklich auch, glaube ich, schon auch unterstützend durch diese Begleitung in den Forschungsprojekten, stetig in Kommunikation mit den Bewohnenden. Also Beispiel, es gibt ein Mobilitätstreff, da kommen Bewohnende zusammen und können sich quasi der Stadt gegenüber äußern, was sie vielleicht gerade stört, und dann wird es sehr kleinteilig. Also dann gibt es eine Rückmeldung, das Carsharing-Auto funktioniert seit Wochen nicht mehr, wir können unsere Coupons zur kostenlosen Nutzung gar nicht nutzen. Und das ist, glaube ich, also nicht nur diese Zukunftsvision oder diese Offenheit, sondern eben auch an den Bewohnenden dran zu bleiben, und dieser Mehrwert von Kommunikation ist in dem Projekt oder in dem Erfolg der Lincoln-Siedlung meiner Meinung nach nicht zu unterschätzen.
Ja, ist natürlich die Herausforderung, die da drin steckt, ist, das kann man natürlich bei so einem Modellprojekt ganz gut stemmen, also gerade eben auch von, ich sag mal, kommunaler Seite. Gibt es denn da, Annika, auch Ansätze, dass man solche Prozesse irgendwie versucht, bei anderen Stakeholdern aufzuhängen, einfach um das zu ermöglichen, auch in den Bereichen, wo man eben sagt, okay, da bauen wir jetzt nur eine Siedlung, die aber jetzt nicht gleichzeitig so ein, als Reallabor konzipiert ist, das beforscht wird?
Ja, also ich glaube, das ist jetzt so ein Strahleffekt, der ausgeht von so einer Entwicklung. Also wir sprechen da auch davon oder wir untersuchen jetzt gerade, inwiefern kann denn so eine Quartiersentwicklung als transformative Innovation dienen? Also inwiefern kann die denn eine Wirkung haben über ihre Grenzen hinaus? Und ich finde, das zeigt sich daran, dass ja in der Lincoln-Siedlung zum Beispiel der Betrieb des Mobilitätskonzeptes oder des Mobilitätsmanagements an das städtische Verkehrsunternehmen beziehungsweise den Mobilitätsdienstleister vor Ort gegeben wurde. Also das wird dann eben von diesem Akteur durchgeführt. Und da ist jetzt schon mehr der Ansatz, dass man da sich eben nicht mehr nur auf die Lincoln-Siedlung konzentriert, sondern auch schon auf ein Quartier, was jetzt nebenan gebaut wird, das Ludwigshöhe-Viertel. Das wird jetzt auch integriert in dieses Mobilitätsmanagement. Das örtliche Verkehrsunternehmen wird jetzt eine Verkaufsstelle und ein Beratungspunkt für Tickets und verschiedene Angebote in der Lincoln-Siedlung platzieren, sodass ja da ein Angebot geschaffen wird, was sich zwar auch an die Bevölkerung von Lincoln richtet, aber auch an andere. Und wenn man jetzt über die Stadt Darmstadt hinaus denkt, dann ist eben die Frage, können denn solche Modellprojekte, wie das jetzt in Lincoln der Fall ist, auch irgendwie eine Strahlkraft darüber hinaus haben, indem es vielleicht Austauschformate deutschlandweit gibt, wo sich Akteure austauschen dazu, wie man quartiersbezogene Mobilitätskonzepte plant und umsetzt. Und da ist eben die Frage nach der Verbreitung auf so einer etwas abstrakteren Ebene, inwiefern kann das einen Impuls geben und dann irgendwie auch auf einer breiteren Ebene zu einem gewissen Planungswandel führen, von einer bisher sehr autogerechten und autoorientierten Stadtentwicklung zu einer eher Stadtentwicklung, die am Menschen und an einer nachhaltigen Mobilität orientiert ist.
Das nehme ich direkt mal als eine Hoffnung, der ich mich anschließe und als Schlusswort für unser Gespräch. Ich danke euch beiden sehr herzlich für die Einblicke, die ihr gegeben habt in eure Forschung und drückt euch die Daumen, dass das alles sich auch weiterentwickelt und dass vor allen Dingen aus der Arbeit, die ihr jetzt leistet, genau das entsteht, eben Handreichungen oder Handbücher meinethalben für Menschen, die daran interessiert sind, mobilitätsstarke Quartiere eben zu pushen und dass das Ganze dann skaliert, würde ich mal sagen.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, unsere Erkenntnisse hier zu zeigen.
Das war The Passenger. Ich freue mich, wenn dir die Episode gefallen hat und du diesen Podcast supporten möchtest. Teile ihn gern mit Leuten aus deinem Netzwerk und bewerte The Passenger auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform. Wenn du keine neue Episode verpassen willst, folge The Passenger Podcast auf LinkedIn und Instagram. Und lass uns vernetzen. Du hast Feedback und Vorschläge, wen ich unbedingt für The Passenger treffen sollte? Dann schreib mir. Bis bald.